Okay, vielen Dank, liebe Gemeinde, liebe Älteste, lieber Pastor, dass ich hier sein darf, dass wir beide hier sein dürfen, dass ihr mir als junger Mann das Vertrauen schenkt, um hier heute zu predigen. Das ist ein Riesenprivileg für mich. Ich habe im Oktober meine Bibelschule beendet und war 3 Jahre in Wiedennest und habe es sehr geliebt, dort zu sein, denn ich durfte sehr, sehr viel lernen. Vor allen Dingen, was es heißt, wenn Menschen aus verschiedenen Denominationen zusammenkommen. Eine sehr spannende Angelegenheit. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und im Grundschulalter habe ich angefangen, meiner Familie Geld zu klauen. Es ging so weiter, dass ich dann angefangen habe, meine Schwester mit dem Messer zu bedrohen und ihr hinterhergerannt bin und sie damit verfolgt habe. Und als ich dann in die Realschule kam, war ich eines der größten Mobbingopfer. Das sah ungefähr so aus, dass ich aus der Pause wiederkam und mein Stuhl voller Heftzwecken war, wo ich mich reinsetzen sollte. Bis hin zu, dass ich an der Bushaltestelle stand und ein Kerl 20 Meter Anlauf genommen hat, um mir sein Knie in meine Hüfte zu rammen. Und das Schlimme dabei ist dann nicht der physische Schmerz, sondern die 5 Jungs, die drumherum stehen und lachen. Während dem Ganzen habe ich versucht, meine Sehnsucht zu stillen nach Liebe und Anerkennung. Ich glaube, wir alle haben Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Und ich habe sie versucht, durch Fußball zu stillen. Ich bin gescheitert. Ich habe sie versucht, durch Frauen zu stillen. Ich bin gescheitert. Letztendlich ist mein Leben komplett gescheitert und ich wollte mich 2010 umbringen und hatte Selbstmordgedanken. Aber Gott liebt die Menschen. Gott liebt jeden Einzelnen hier. Und Gott liebt auch mich. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt, nicht um die Menschen zu verurteilen, sondern um die Menschen zu lieben und zu retten. Und so habe ich 2012 mein Leben Jesus gegeben, habe mich für ihn entschieden und habe gesagt, okay, Jesus, du bist anscheinend der Einzige, der mein Herz erfüllen kann. Und so bin ich mit meinem ganzen Leben Jesus nachgefolgt bis heute. Und das Ganze hat einen Veränderungsprozess mit sich gebracht, auch genannt Transformation. Mein alter Mensch verschwindet immer mehr und ein neuer Mensch kommt hervor. So wie es Paulus in Vers 17 in unserem Predigttext sagt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Hier geht es um Identität. Identität ist dein Sein und ist mein Sein. Und letztendlich, unsere Identität ist tief in unserem Herzen verankert. Und hier schreibt Paulus vom alten und neuen Menschen. Was ist das Alte? Das Alte ist meine Identität als Sünder. Bis 2012 habe ich als Sünder gelebt und auch mich dementsprechend verhalten und gedacht und meine Überzeugung war auch dementsprechend. Wir sind als Sünder geboren. Daran können wir nichts ändern. Außer Jesus, aber sonst ist jeder Mensch als Sünder geboren. Das heißt, letztendlich nicht unser Verhalten macht uns zu einem Sünder, sondern unsere Geburt an sich. Wir können gar nicht anders. Und deswegen redet Paulus auch vom alten Menschen und vom neuen Menschen. Denn wir lesen in Römer 5, wir unterstehen der Herrschaft des Todes und letztendlich der Sünde. Ja, die Sünde gebiert den Tod. Deswegen werden alle Menschen als Sünder geboren und wir haben gar keine andere Chance und Wahl. Und der alte Mensch, diese Identität als Sünder, wird geprägt von unserer Erziehung, von unseren Erlebnissen, seien sie positiv oder negativ, von unserem Glauben, wie auch immer der aussah. Mein Glaube war nicht so besonders prächtig bis 2012 und jetzt müssen andere entscheiden, ob der prächtig ist oder nicht so prächtig ist. Letztendlich ist unsere Sünde oder die Identität eines Sünders von diesen ganzen Dingen geprägt. Und normalerweise ist es so, dass ein Mensch, wenn er sich für Jesus entscheidet, die ganzen Gedanken und Gefühle und Verhaltensmuster nicht von heute auf morgen weg sind. Auch nicht bei mir war es so. Auch ich hatte trotzdem immer noch extreme Minderwertigkeitskomplexe. Auch ich hatte extreme Angst, unter Menschen zu gehen. Ja, meine erste Frage an der Bibelschule war an einen Studierenden: Wie werden hier die Schüler behandelt und wie geht das hier zur Sache? Ich habe natürlich nicht rausklingen lassen, dass ich hier gemobbt worden bin und deswegen frage, weil ich denke, okay, hier kommt man an eine christliche Schule und da wird das schon nicht so das Problem sein. Aber ich wollte langsam vorfühlen, wie das hier abläuft. Und der Punkt ist, wenn wir zu Jesus kommen, dass wir ein neuer Mensch sind und gleichzeitig sind wir es im Werden. Es hört sich kompliziert an, ist aber gar nicht so kompliziert. Wenn wir ein Baby, ein kleines Kind hier rumrennen sehen oder ein Baby in der Hand haben, dann hat das Baby alle Voraussetzungen und Fähigkeiten, um ein erwachsener Mensch zu sein. Es muss es nur noch lernen zu werden. Und genauso ist das mit uns auch. Als wir zu Jesus kamen, sind wir ein neuer Mensch geworden. Und alle Fähigkeiten, alle Früchte des Heiligen Geistes sind in uns. Und jetzt gilt es zu lernen, dieser neue Mensch, diese neue Identität als Kind Gottes zu leben. Denn Paulus sagt in 2. Korinther 3, 18, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und dies gilt es für mich seit 2012 jeden Tag zu tun. Ich stehe nicht mehr auf, um einen schönen Tag zu haben und sage, Herr, bitte schenk mir einen schönen Tag. Nein, ich stehe auf und nehme den Tag so, wie er kommt und schaue auf Christus und seien die Umstände noch so schlimm. Ich habe Stress vielleicht in der Bibelschule und den hatte ich immens. Schon allein, weil ich vielleicht als Charismatiker abgestempelt werde. Schon allein hat man deswegen dicken Stress. Man mag es nicht glauben, ist aber doch so. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich gucke auf Jesus und weiß, dass er mich liebt und weiß, dass er für mich ist. Und deswegen gehe ich nicht unter. Und somit überwinde ich immer mehr meine Umstände und meine Herausforderungen. Nicht, indem ich so ein toller Typ bin und so stark bin. Nein, weil ich weiß, dass ich Gottes Kind bin und Gott mit mir ist. Der Allmächtige ist mit mir. Und auf ihn schaue ich und dadurch wird mein Wesen verwandelt, umgewandelt. Denn wir werden zu dem, wer wir glauben zu sein. So ist unsere Psychologie. Unser Mensch ist so von Gott konzipiert. Es funktioniert nicht anders. Wenn wir glauben, ein Sünder zu sein, werden wir nicht weniger sündigen, sondern eher mehr. Und wenn wir glauben, ein Kind Gottes zu sein, das ist unsere tief in unserem Herzen, unsere Überzeugung. Was ist unsere Überzeugung? Dann werden wir immer mehr werden wie Jesus. Denn wenn wir glauben, wir sind ein Sünder, dann verleugnen wir gleichzeitig das Kreuz. Wir verleugnen Jesu Schmerz, wir verleugnen Jesu Folter und wir verleugnen Jesu Tod. Anscheinend war es nicht genug, was Jesus für uns gemacht hat, wenn wir immer noch glauben, Sünder zu sein, obwohl wir mittlerweile uns für Jesus entschieden haben. Denn Paulus schreibt, Gott dagegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ich habe bis heute keinen einzigen Vers, und ihr könnt mir glauben, durch die Bibelschule bin ich sehr darauf bedacht, die Bibel gut zu durchforsten, habe ich bis heute keinen einzigen Vers gefunden, der mir sagt, dass ich noch ein Sünder bin, wenn ich mich für Jesus entschieden habe. Wer den gefunden hat, der kann gerne mir das nach der Predigt sagen oder jetzt schon. Gott liebt dich, Gott liebt mich, Gott liebt uns alle. Gott ist liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn ziehen lassen hat, bis in den Tod. Dass er den schlimmsten Foltermord erleiden musste, erlitten hat für dich und mich. Um die Liebe zu uns zu zeigen. Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seinen Freund zu geben. Genau das, was Jesus für mich und dich getan hat. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wir haben den höchsten Wert, den ein Mensch haben kann. Und das ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und Gott liebt uns auch, wenn wir es nicht fühlen. Denn Paulus sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben auch im Glauben, dass wir vor Gott gerecht sind. Der Text sagt es, die Marlene hat es eben vorgelesen, wir stehen gerecht vor Gott. Selbst Gott rechnet uns unsere Sünde nicht mehr an, steht im Text. Können wir alles nachlesen im Predigttext. 2. Korinther 5, 17 folgende. Gott rechnet uns unsere Sünde nicht mehr an. Wie Hammer ist das denn? Wir sind rein vor Gott. Wir können feiern. Wir sind nicht mehr abhängig von dem, was wir tun, sondern wir sind davon abhängig von dem, was Jesus getan hat. Und das hat bis in Ewigkeit Bestand und darüber hinaus. Genial. Ich schufte nicht mehr, um die Schulterklopfer von irgendwelchen Menschen zu bekommen und versuche auch nicht mehr, irgendwelche unausgesprochenen Erwartungen von Menschen zu erfüllen, sondern ich tue das, was der Heilige Geist, was Gott von mir möchte. Und wenn der Pharisäer Jesus fragt, okay, was ist das größte Gebot? Was sagt Jesus in Matthäus 22? Das größte Gebot ist, Gott zu lieben mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Verstand und seiner ganzen Seele. Und Gott zu lieben wie sich selbst und seinen Nächsten. Das ist alles, was Gott von uns will. Und damit wird Gott geehrt. Genial. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Eine Umarmung für Menschen, und sie fühlen sich geliebt, bei den meisten zumindest, bei vielen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und somit, wenn wir unseren Nächsten wie uns selbst und Gott lieben und wenn wir Gott ehren, dadurch, dass wir Menschen lieben, dann ist es egal, ob der Mensch ein Terrorist ist, ob der Mensch ein Räuber ist, ob der Mensch ein, was auch immer der Mensch getan hat. Es ist völlig Wumpe. Gott kategorisiert uns auch nicht, sondern Gott sieht uns an und sagt, ja, du bist es wert, dass mein Sohn für dich stirbt, weil ich dich liebe. Der Teufel versucht uns anzuklagen. Das ist der Job vom Teufel, aber nicht unser Job. Der Teufel versucht uns klein zu machen. Der Teufel versucht uns einzureden, was wir für Sünder sind, was wir, guck mal hier, hast schon wieder einen Fehler gemacht und guck mal da, dem Mensch, den hast du auch jetzt blöd behandelt und guck mal da, das hast du auch wieder nicht geschafft und was weiß ich nicht alles. Das ist der Job vom Teufel. Aber Gott möchte, dass wir auf ihn schauen und dass wir Jesus ähnlich werden. Dass wir Menschen lieben. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir das, was Timothy Keller sagt. Timothy Keller bringt das ziemlich klar auf den Punkt. Er sagt, die Gemeinden wurden zu einem Museum der Heiligen anstatt ein Krankenhaus für Sünder. Es trifft für mich ziemlich den Punkt. Besonders hier in Deutschland. Also in Deutschland haben wir ein Wachstum, habe ich an der Bibelschule gehört, von 0,1%. Das ist noch nicht mal ein Mensch pro Jahr. Also, da fehlt irgendwas. Aber die Liebe, wenn wir die Liebe weitertragen, die Gott an uns hatte, und Gott hat uns bedingungslos angenommen, ohne Einschränkung, ohne Grenze, ohne ein Aber. Gott hat uns einfach so geliebt, einfach so. Und wenn wir anfangen, Menschen zu lieben, dann wird unsere Gemeinde wachsen. Und dann wird das Reich Gottes wachsen. Und wir werden gar nicht mehr fähig sein, die ganzen Menschen mit unseren irgendwelchen Strukturen und Denominationen noch unterzukriegen. Aber es ist völlig egal, es ist nicht unser Job. Unser Job ist, die Menschen zu lieben. Ich finde das so genial, wie Jesus auf diese Frau am Brunnen zugeht und mit ihr anfängt zu sprechen. Und Jesus, wenn er mit Menschen gesprochen hat, dann kam die Wahrheit immer auf den Tisch. Er hat niemals Fehler unterdrückt, er hat niemals Sünde unterdrückt oder die Wahrheit unterdrückt. Und was macht er mit dieser Frau? Er sagt, du hast 5 Männer gehabt und kein einziger gehörte dir. Aber was passiert in diesem Gespräch? In diesem Gespräch erfährt die Frau das lebendige Wasser und wird nie mehr durstig sein. Und die Frau hat die Wahrheit von Jesus erfahren und gleichzeitig hat sie die Liebe von Christus persönlich erlebt, erfahren, gefühlt. Und was passiert? Es passiert Erweckung. Sie geht zurück in ihr Dorf und Menschen kommen zu Hunderten und Tausenden zum Glauben. Es ist das Gegenteil zu uns evangelikalen Christen. Wir hauen die Wahrheit auf den Tisch und sagen dem Menschen die Wahrheit, weil wir sie meinen wahrgenommen zu haben, weil wir meinen gesehen zu haben, was der Mensch getan hat. Und der Mensch ist später verletzter und weiter weg von Gott, als er jemals zuvor war. Bei Jesus ist das völlige Gegenteil, egal mit wem Jesus spricht. Mich hat Gottes Liebe überzeugt, mein Leben ihm zu geben und mein Leben nicht zu beenden. Und diese Liebe und das, was Jesus für mich getan hat, das ist für mich mein Ein und Alles. Und darauf stütze ich mein Leben und sage ich, dass es noch so viele Situationen gibt, wo ich irgendwo von irgendwem niedergemacht habe, werde, aus was für Gründen. Und dadurch hat mich Christus mit Gott versöhnt, so wie es der Predigttext sagt. Christus hat uns mit Gott versöhnt. Und die Versöhnung mit Gott bleibt nicht bei der Versöhnung mit Gott stehen. Denn Gott ist daran interessiert, an unserem ganzen Menschen. Und ich habe angefangen, mit einem christlichen Psychologen meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und dieser Kerl, der hat mir gesagt, ich soll jetzt jeden Namen aufschreiben, der mir was getan hat, und soll jeden Namen einzeln vergeben. Und das tut weh. Und das ist schmerzhaft. Und das ist herausfordernd. Aber ich habe es gemacht. Und die Vergebung hat mich befreit, hat mein Herz befreit. Vergebung ist unabhängig und Vergebung braucht nur eine Person. Sie braucht nicht zwei, sie braucht nur eine. Und warum machen wir den ersten Schritt? Ja, weil Jesus hoffentlich unser aller Vorbild ist. Und dass Jesus für dich und mich gestorben ist, ist nie fair. Es ist nicht fair, dass Jesus für uns gestorben ist. Und deswegen machen wir auch den ersten Schritt auf den anderen Menschen zu und sagen, ich vergib dir. Und dann haben wir die Grundlage, um uns miteinander zu versöhnen. Mit meinem Nächsten, mit meiner Biografie, mit Gott, wie auch immer. Ich möchte gerne einen Abschnitt aus einem Buch vorlesen. Das Buch nennt sich Kultur der Ehre. Und dort geht es um ein Ehepaar, wo der Mann zum zweiten Mal die Ehe gebrochen hat, fremdgegangen ist. Zum zweiten Mal mit der besten Freundin seiner Frau. Und sie sitzen jetzt beim Pastoren-Ehepaar. Wir hörten ihnen ein paar Minuten zu. Er tat sein Bestes, um uns klarzumachen, was er doch für ein mieser Mistkerl war. Seht mal, ihr müsst verstehen, ich wusste, dass es falsch war. Es war mir absolut klar. Ich wusste, was ich tat. Ich verheimlichte es. In mir findet ein regelrechter Krieg statt. Ich kämpfe diesen Kampf schon mein ganzes Leben. Vor 18 Jahren, als sie unser erstes Kind erwartete, habe ich schon einmal Ehebruch begangen, auch wieder mit ihrer damals besten Freundin. Er sprach weiter und versuchte uns von der Notwendigkeit seiner Bestrafung zu überzeugen. Schließlich prophezeite Sherry über ihn und sagte, ich sehe eine Hand, die aus dem Himmel kommt, die Türklinke hinunterdrückt, einen Schalter umlegt und alle Lichter gehen plötzlich an. Es ist, als wärst du voller Licht. Alles ist vollkommen anders. Der Herr wird das tun. Das ist sehr lieb von dir, sagte er. Ich kann das leider überhaupt nicht glauben. Ich fühle mich meilenweit von diesem Ort. Wir glauben nicht an das Verhalten dieses Mannes, Wir glauben nicht, dass das Verhalten dieses Mannes seine wahre Identität zeigte. Paulus sagte, dass wir einst Finsternis waren und nun Licht sind. Finsternis in dir zu haben, ändert deine wahre Identität nicht. Ich stelle also die Frage, die jeder in dieser Situation zu hören bekommt. Was genau ist das Problem? Er sah mich an, als sei ich betrunken. Denn er hatte ja gerade haarklein erläutert, was das Problem seiner Ansicht nach sei. Ich habe es gerade gesagt, ich bin ein heuchlerischer Kerl, der sich als Kind des Lichts verkleidet hat. Wieso fragst du, was das Problem ist? Wie meinst du das? Na, was ist denn das Problem? wusstest du nicht, dass dein Verhalten falsch war, fragte ich ihn. Doch, war seine Antwort. Wusstest du nicht, dass das alles ein böses Ende nehmen würde, wenn deine Frau oder dein Pastor alles herausbekommen? Ich lehnte mich in meinem Stuhl etwas nach vorne. Doch, kam wieder seine Antwort. Und du hast es trotzdem getan, bohrte ich weiter. Ja. Er schien zu glauben, dass er als nächstes einen Schlag auf die Nase bekommen würde. Wo liegt das Problem? Fragte ich wieder. Was? Fragte er, die Stirn stark gerunzelt und verzog den Mund. Was ist das für ein Problem, das einen Mann dazu bringt, seine Familie, sein Leben, seine Gemeinde, die er liebt, und seinen Frieden mit Gott aufs Spiel zu setzen? Was könnte einen Mann so weit treiben? Was ist das Problem? Ich weiß es nicht, war seine deprimierte Antwort. Hast du Buße getan? Ja, kam es von ihm aller Inbrunst, obwohl sein Tonfall erahnen ließ, dass diese Buße wohl keinen genaueren Test standhalten würde. Buße worüber, fragte ich ihn. Wir kamen der Sache langsam näher. Ich weiß es nicht, antwortete er resigniert. Das habe ich mir schon gedacht. Sherry und ich betrachteten diesen Mann aus der Perspektive des Lichts. Wir wollten diese Sache im himmlischen Kontext betrachten, weil das Teil unserer Kultur war. Für uns war es ganz normal, Versagen und Sünde auf eine Art zu betrachten, die Gott mächtiger und die Sünde schwächer machte. Er allerdings war der Überzeugung, Dunkelheit zu sein. Er wusste, dass die irdische Justiz darauf wartete, seinen Fall zu bearbeiten. Er war einverstanden mit dem irdischen Modell und erwartete sein Urteil. Unser Job war es nun, ihm einen anderen Blickwinkel zu vermitteln. Er musste davon überzeugt werden, dass er ein heiß geliebtes Kind des Lichts war. Ich fragte noch einmal, was denkst du, ist hier das eigentliche Problem? Ich habe wirklich keine Ahnung. An diesem Punkt angekommen, wusste ich ehrlich gesagt auch noch nicht, was sein Problem war. Ich probierte es einfach mal hiermit. Also dann sag mir, wie die Beziehung zu deiner Frau ist. Ich dachte mir, dass die Beziehung zu deiner Frau sicher nicht die beste war. Ehebruch ist oft ein Zeichen dafür, dass die Eheleute nicht wirklich intim miteinander sind. Wir haben fast keine richtige Beziehung, sagte er traurig. Was ist die Liebessprache deiner Frau? Ich wollte sehen, ob er wusste, wie er seiner Frau Liebe zeigen konnte. Ermutigende Worte, sagte er und blickte sie an. Schluchzend, sagte seine Frau, er hat mir in 18 Jahren kaum mal gesagt, dass er mich liebt. Hier war etwas vergraben. Die himmlischen Jagdhunde schlugen an. Das hörte ich in meinen Ohren. Dieser Mann war ein leidenschaftlicher Mensch. Das wusste ich. Er hatte seine Gemeinde an wunderbare, himmlische, gesegnete Orte geführt. Ihre Gemeinde war in den letzten Jahren stark gewachsen und unter der Leiterschaft dieses Mannes quick lebendig. Deine Frau fühlt sich geliebt, wenn du es ihr mit Worten sagst und du bringst kein Ich liebe dich heraus? Andererseits beobachtet sie dich, wie du die Massen anleitest, ein Ich liebe dich für Gott zu singen? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ich spürte, dass er mir nicht folgen konnte. So versuchte ich noch einmal, ihm diesen Widerspruch, den er lebte, vor Augen zu führen. Mal sehen, ob ich das richtig verstehe. Du bist ein Mensch, der die Gabe hat, Menschen in leidenschaftlicher Anbetung zu führen. Du schreibst wunderbare Lieder, die deine Liebe zu Gott ausdrücken. Aber deine Frau bekommt von dieser Stärke, die du offensichtlich hast, nichts ab. Wie steht es mit deinen Kindern? Ich kann niemanden, nicht mal meinen Kindern sagen, dass ich sie liebe. Er weinte. Ich bin genau wie mein Vater. Er kann niemanden seine Liebe zeigen. Wir hatten gerade das Problem entdeckt. Wir saßen und staunten. Das war der Kern der Sache. Niemand außerhalb dieser Familie hatte davon gewusst oder geahnt. Aber da war auch schon das nächste Problem. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun sollte. So saßen wir also schweigend da. Die einzigen Geräusche waren das Schniefen und das Schluchzen. Dann bekam ich plötzlich ein Wort des Herrn. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Wort der Weisheit oder ein Wort der Erkenntnis oder was anderes war. Alles, was ich wusste, war, dass ich vorher nicht wusste, bevor ich es bekam. Ich beugte mich vor und vertraute darauf, dass ich einen Schlüssel gefunden hatte. Kann es sein, dass du nur lieben kannst, was du als perfekt empfindest? Er schaute mich an, überlegte und sagte, nein. Ich versuche es mal so. Kann es sein, dass du Liebe nur dann riskierst, wenn die Gefahr zu versagen möglichst gering ist oder wenn das Objekt deiner Liebe möglichst perfekt ist, damit du nicht verletzt wirst? Seine Frau verstand, was ich meinte, und die Tränen flossen erneut. Er sah mich an, als hätte ich ihm mit der Bratpfanne auf den Kopf geschlagen. Ich wiederholte mich. Kann es sein, dass du dein Herz an nichts verschenkst, was sich eventuell irgendwie als nicht perfekt entpuppen könnte? Er schüttelte den Kopf, was dann aber immer mehr zum Nicken wurde. Plötzlich sagte er, ich wurde betrogen. Genau das habe ich an meinem Vater so sehr gehasst. Ich wurde betrogen. Er sagte es immer und immer wieder. Als wir hier ankamen, lud ich ihn ein, seinem Vater zu vergeben. Es dauerte ein paar Minuten und als er damit fertig war, wumm, er wandte sich an seine Frau und sagte in aller Aufrichtigkeit, ich liebe dich so sehr, es tut mir so leid. In einem Augenblick war der ganze Raum hell geworden. Es war so, dass man singen wollte, endlich bin ich frei, endlich bin ich frei. Danke Gott, du bist allmächtig, der Himmel hat mich berührt. Er bekannte seiner Frau weiterhin, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Während er das sagte, veränderte sich ihre Miene komplett. Die Hoffnungslosigkeit verließ den Raum und diese Frau erlebte etwas, von dem sie noch vor ein paar Minuten gedacht hatte, es ist erst im Himmel erleben zu können. Und sie hatte ja recht, da bewahren sie dieses Zeug wirklich auf. Wir mussten nur etwas davon holen und runter auf die Erde bringen. Es hatte nur ein paar Augenblicke gedauert und die beiden saßen da wie zwei Turteltauben. An diesem Morgen waren wir Zeugen von zwei Wundern geworden. Das eine war das Geschenk seiner Buße, die ihn total umgehauen hatte. Das andere war ihre Bereitschaft, ihm so schnell zu vergeben. In einem Augenblick war das Licht angegangen und er bekam neues Leben. Ihre Ehre hatte sich komplett erneuert. Wir saßen dabei und sahen einfach zu. Es war schon ein bisschen merkwürdig, aber wir wollten nicht einschreiten. Er sagte, es fühlt sich so an, als seien plötzlich alle Lichter angegangen. Ich kann Dinge sehen wie nie zuvor. Ich fühle mich an, als wäre ich selbst voller Licht. Plötzlich mussten wir alle gleichzeitig an Sherrys Eindruck von Anfang an denken. Wir redeten und beteten weiter mit ihnen. Sherry hatte noch ein paar Prophetien für sie. Wir verbrachten eine wunderbare Zeit mit wunderbaren Leuten. Was für eine Story, eine nicht ausgedachte Story, eine wahre Story aus einer Gemeinde. Versöhnung ist ein Wiederherstellungsprozess. Und er ist bei denen mit dieser Vergebung, mit diesem Gespräch, mit dem Ehepaar gestartet. Und wenn man weiterliest, die Geschichte weiterliest, letztendlich kommt der Mann zu seinen Kindern und fängt an, seinen Kindern zu sagen, es tut mir leid, dass ich euch noch nie geliebt habe. Oder es gesagt habe. Und fängt an, seinen Kindern zu erzählen, wie sehr er liebt. Sie liebt. Genial. Völlige Wiederherstellung, ganzheitliche Versöhnung. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass wir mit Gott versöhnt sind. Gott ist an unserer ganzen Familie interessiert. Gott ist an unserem ganzen Wesen interessiert. Versöhnung bedeutet, wir gehen gemeinsam in die Zukunft. Gemeinsam, nicht getrennt. Auch nicht im Herzen getrennt. Die beiden haben das lebendige Wasser erlebt, genauso wie die Frau am Brunnen. Und beide gehen nach Hause voller Glauben und voller Liebe und voller Wertschätzung und erzählen den Leuten, wie groß Gott ist und wie allmächtig Gott ist. Versöhnung ist der Auftrag von jedem Christen. Ellen Kreider schreibt in seinem Buch Eine Kultur des Friedens, wenn Jesus von der Kirche redet, dann äußert er sich nicht zu Strukturen, Leitungsformen oder Anbetungsstilen. Er spricht von einer versöhnten Gemeinschaft, die versöhnt. Für Jesus besteht die Kirche aus Gemeinschaften seiner Jünger, die zu Gemeinschaften des Friedens werden. Als Botschafter der Versöhnung in ihrer neuen Identität als Kinder Gottes ist unser Wesen darauf ausgerichtet, Menschen zu versöhnen und Menschen zu lieben. Und ein Weltfrieden fängt nicht damit an, dass man sagt, ja, die da hinten, die müssen mal irgendwie Frieden finden und die da hinten, sondern der fängt bei mir an. Und es geht los, dass ich zu meiner Frau Jana sage, ich vergebe dir. Und Jana und ich sind erst seit 3 Jahren verheiratet, aber trotzdem, ihr könnt uns glauben. Wir hatten schon so einige Konflikte, wo wir uns die Köpfe verbal abgerissen haben. Aber der Punkt ist nicht Konflikte und der Punkt ist auch nicht, dass wir irgendwie zu viele Konflikte haben, sondern der Punkt ist, dass wir unsere Konflikte in einer Versöhnung, in Vergebung enden lassen. Genauso wie es Ellen Kreider sagt, eine versöhnte Gemeinschaft, Jünger, die Versöhnung leben. Und dazu möchte ich euch alle herausfordern, eure neue Identität anzunehmen als Kinder Gottes. Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Ihr wart es wert, dass Jesus gestorben ist. Und anzufangen, zu schauen, in euer Leben zu gucken, bin ich mit meiner eigenen Biografie versöhnt? Gibt es Dinge in meinem Leben, die ich nicht angucken will? Und spätestens dann, wenn die Angst, wenn der Schmerz, wenn das Wegschieben hochkommt, sind das bedenkliche Merkmale, wo man sagen kann, okay, bin ich wirklich mit meiner Biografie versöhnt? Bin ich mit meinem Nächsten versöhnt? Mit meiner Frau, mit meinen Menschen in der Familie? Wer auch immer? Bin ich mit Gott versöhnt? Und wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, möchte ich dich heute hier einladen, dich mit Gott zu versöhnen. Denn du bist geliebt von Gott, dem Allmächtigen. Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du, ja, genauso wie wir es gerade gesungen haben, in deiner Gegenwart sein dürfen, so wie wir sind. Und dass du uns null einschränkst, dass du uns nicht verurteilst, dass du uns nicht beurteilst, sondern dass du sagst, du bist es wert, dass mein Sohn für dich ans Kreuz gegangen ist. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, ja, für all das Gute, was du mit uns vorhast. Wir haben es eben gesungen, das Beste willst du für uns. Vater, das wollen wir glauben und das wollen wir mit in unseren Alltag nehmen und uns darauf ausrichten, auf dich ausrichten, dass du das Beste für uns willst, egal wie schlimm die Umstände sind. Ich bete, dass jeder hier in diesem Raum, dass du, Heiliger Geist, ihn daran erinnerst, wenn er in Situationen kommt, wo Stress hochkommt, wo Verletzungen passieren, was auch immer, dass du ihn daran erinnerst, auf dich zu schauen. Und wir danken dir, dass das passiert und wir danken dir, dass deine Versprechen bis in Ewigkeiten halten und dass du wahr bist. In Jesu Namen. Amen.